Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Es geht um starke Gefühle in dieser Echtzeit. Und die suchen wir jetzt dort, wo Sie sie vermutlich nicht auf Anhieb vermuten würden. Oder würden Sie dabei an Neonazis und Rechtsextreme, etwa an weinende Neonazis und Rechtsextreme denken? Solchen Phänomenen geht der Genderforscher und Medienwissenschaftler Simon Strick in seinem gerade erschienenen Buch Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus nach. Hallo.
Hallo.
Wann hat man Faschisten weinen sehen, fragen Sie in Ihrem Buch, als Sie über ein Video schreiben, das unter dem Titel The Crying Nazi im Internet zirkuliert. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Video ist aufgetaucht im Anschluss an die bekannte 2017-Demonstration Unite the Right, die in Charlottesville, Virginia stattgefunden hat, also eine der ersten großen Manifestation der neuen Rechtsextremen in Amerika. Und einer der Demonstranten von der rechtsextremen Seite, Christopher Cantwell, hat auf seinem YouTube-Kanal danach ein tränenreiches Video hochgeladen, wo er darüber schimpft oder sich beschwert, dass er von einer anti-weiß-rassistischen Gesellschaft verfolgt wird, weil er gerade eine Strafanzeige wegen Körperverletzung bekommen hatte. Und das war für mich eine Initialzündung für das Buch, weil ich hatte tatsächlich noch nie Nationalisten und Rechtsextreme weinen sehen und vor allen Dingen das öffentlich ausstellen als eine Art von neofaschistischer Performance des Weinens, dass man verfolgt wird.
Was irritiert Sie an dem Bild des weinenden Nazis? Also, dass es ein Mensch ist, der auch Gefühle hat, das wollen wir nicht in Frage stellen. Aber was ist daran so irritierend an diesem Bild?
Das Irritierende ist, dass wir uns ja eigentlich den ideologisch überzeugten rechtsradikalen Einzeltäter, also den Skinhead oder so, fest vorstellen. Und es ist auch das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und natürlich war Cantwell auch so eine Art Skinhead, halt amerikanischer Bauart. Er hat dieselben Ziele, also halt White Supremacy. War auch der Gewalt nicht abgeneigt, wie man auf dieser Demonstration gesehen hat. Gleichzeitig gibt es aber eben diese Performance eines Nervenzusammenbruchs, eines nationalistischen. Also das Gefühl, was dieser Nazi transportieren wollte auf YouTube, ist das der Unterdrückung, der Betroffenheit, des Verfolgtseins. Und das fand ich etwas, was zumindest ich aus der Forschung oder aus dem gängigen Bild, was wir über Rechtsextreme haben, nicht kenne. Und darüber wollte ich schreiben.
Angst, Bedrohung, Ihr Buch heißt Rechte Gefühle, was sind rechte Gefühle? Also was unterscheidet sie von anderen?
Ob sie was unterscheidet von anderen, ist vielleicht eine Frage, die man danach, wenn man erstmal verstanden hat, worum es geht bei diesen rechten Gefühlswelten, wie ich sie nenne, die man danach stellen kann. Ich untersuche vor allen Dingen Unterdrückungsgefühle oder Betroffenheitsgefühle, die die extreme Rechte verbreitet. Also das heißt, sie versucht, anschlussfähige Gefühle zu schaffen, wie man sich von verschiedensten Sachen unterdrückt fühlen kann, die es geben kann oder auch nicht geben kann. Wie zum Beispiel die Umvolkung, von der in der AfD manchmal geredet wird, scheint ein Phänomen zu sein, von dem man sich irgendwie gefühlt unterdrückt fühlen kann. Also man hat irgendwie das Gefühl, der Deutsche, die Deutsche, die weiße Person soll ausgetauscht werden. Und das ist sozusagen etwas, was weniger real passiert, als emotionalen Trigger darstellt. Also man kann sich von irgendetwas betroffen fühlen, von der Gendersprache, von Linksradikalen in den öffentlich-rechtlichen Medien oder so. Das sind alles so Sachen, die eher auf einer Gefühlsebene ansprechen und dann eben sowas, was ich Unterdrückungs- oder Risikopositionen nenne.
Sind rechte Gefühle echte Gefühle, Herr Strick?
Gefühle sind nie unecht. Ob die Anlässe für die Gefühle, also das heißt, sich unterdrückt zu fühlen von einem System, das Weiße unterdrückt, systematisch, so wie das die extreme Rechte beschwört, ob es diese Anlässe gibt, das ist eine völlig andere Frage. Und ich glaube, es gibt sie mehrheitlich nicht. Also es passiert keine Umvolkung, es passiert kein großer Austausch. Das Gefühl wird aber verächtet sozusagen. Es wird echter gemacht durch die Kommunikation der Rechten.
Bleiben wir nochmal bei diesem Video, über das wir eingangs gesprochen haben. Ist das Ganze auch so ein bisschen gespielt, kalkuliert oder wie beurteilen Sie das? Also auch mit Blick auf Echtheit von Gefühlen, die zum Ausdruck kommen, wenn wir über rechte Gefühle reden.
Das ist eine interessante Frage. Das Internet besteht für mich als Medienwissenschaftler eigentlich zu einem großen Teil aus sogenannten Affekt-Performances, also Ausstellung von Gefühl, von Betroffenheit. Man verhält sich zu Dingen in der Welt, man verhält sich zu Informationen und so weiter. Und man spielt immer in gewisser Weise auf diesen digitalen Plattformen auch eine Rolle. Das ist mittlerweile so geworden, dass man es nicht mehr richtig unterscheiden kann oder vielleicht konnte man es auch nie unterscheiden. Insofern, eine Performance liegt immer genau zwischen dem, was falsch und echt ist. Es ist nämlich eben eine Performance, eine Praktik. Und da haben sich die extremen Rechten im Gegensatz zum Beispiel zu den 1980er Jahren, wie wir sie da verstanden haben, neue Performances antrainiert.
Professionalisiert.
Hochprofessionalisiert. Also das sind Influencer mit eigenem Markenmanagement. Es sind Menschen, die Plattformen betreiben, Plattformen programmieren und die große Desinformationskampagnen und emotionale Kampagnen starten.
Wir haben schon ein bisschen über die Rolle des Internets gesprochen. Ich will da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und fragen, ja, welche Rolle das Ganze in dieser rechten Gefühlswelt spielt. Also das Internet, soziale Medien. Sind das alte Haltungen, die sich neue Plattformen suchen? Oder gäbe es das alles nicht ohne die Anerkennungskulturen von Facebook, YouTube oder Telegram?
Ich glaube, in der Form, wie wir es derzeit erleben und wie wir es seit ungefähr 2015 erleben, gäbe es das nicht. Die Inhalte dessen, was ich digitalen Faschismus nenne, sind die alten faschistischen Inhalte sozusagen. Die Idee vom großen Austausch, die gab es auch bei den Nationalsozialisten mehr oder weniger in anderer Form. Die Formen und die Genres, in denen das artikuliert wird, sind natürlich abhängig von diesen digitalen Plattformen. Und zum Beispiel dieser komischen Art von Selbstentblößung, die Menschen auf YouTube gelernt haben, um dort Klicks zu erzielen. Mhm. Oder den Arten von kurzen Takes, wie man das nennt auf Twitter, wie man eine Meinung möglichst unpopulär darstellt oder wie man darstellt, dass die eigene Meinung unpopulär geworden ist. Das sind Genres, die digital bedingt sind. Und die alternative Rechte, wie ich sie nenne, ist halt außergewöhnlich versiert darin, diese neuen Genres und diese Mechanismen der Plattform zu spielen für mehr Aufmerksamkeit.
Ja, jetzt die Gretchenfrage, wie kommen wir da wieder raus? Also was können wir dagegen tun? Was wäre aus Ihrer Sicht die Antwort auf diese affektiven Strategien des digitalen Faschismus?
Eigentlich ist es so, dass die Mehrheitsgesellschaft die ganze Zeit versucht, Gemeinsamkeiten mit irgendwie rechtsfühlenden Kulturen zu finden. Da gibt es das schöne Wort von Wolfgang Schäuble, der nach dem Attentat von Hanau, glaube ich, war es, im Bundestag von Fremdheitsgefühlen gesprochen hat. Also die mehrheitsdeutsche Bevölkerung hat Fremdheitsgefühle, die man auch verstehen müsste. Die sind nicht rechtsradikal und so weiter. Das heißt, es gibt die ganze Zeit eigentlich eine Verhandlung mit den besorgten Bürgern, mit diesen gewöhnlichen Leuten mitzufühlen. Und mich interessiert eigentlich was völlig anderes, nämlich die Frage, wer ist denn wir überhaupt? Also wo ist die Grenze zwischen dem, was dann extreme Rechte ist und der Mehrheitsgesellschaft? Wie kann man die genau verorten und wie kann man ein Wir aufstellen, was tatsächlich dagegen fühlen kann? Und da ist sowas wie Fremdheitsgefühle zum Beispiel ein Schlüsselbegriff. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die die ganze Zeit Fremdheitsgefühle haben, weil sie rassistisch, sexistisch und so weiter ausgeschlossen werden aus der Mehrheitsgesellschaft. Und diesen Gefühlsraum von Leuten, die sagen können, das Rechtsextreme ist gar nichts Anormales, sondern es ist etwas relativ Normales, was in den deutschen Alltag eingebettet ist, also struktureller Rassismus und so weiter. Diese Gefühlswelten, die da noch sind, die Deutschland auf eine sehr konstruktive Art und Weise kritisieren können, die müssten erstmal rein in ein Wir, was irgendwie dagegen fühlt, gegen das, was die Rechten fühlen.
Dagegen fühlen. Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Ein Buch erschien im Transkriptverlag und mit dem Hans-Bausch-Medienpreis ausgezeichnet. Mit dem Genderforscher und Medienwissenschaftler Simon Strick konnte ich über sein Buch sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.